Ein Haus bauen, ein Apfelbäumchen pflanzen, ein Kind zeugen, so in der Art stellen sich ja viele ihr Leben vor. Aber das Leben läuft nun mal nicht immer nach Plan. Gerade das Thema Familie, also eigene Kinder, das gehört für viele zum Traum vom Leben dazu. Wie für diese junge Frau aus dem Kreis Pinneberg.
Ich möchte Kinder, seitdem ich denken kann. Ich war schon immer ein typisches Mädchen und habe mit Puppen gespielt und habe immer gesagt, ich habe irgendwann auch eine kleine Püppi. Für mich war auch von Anfang an klar, dass wenn ich einen Mann habe, dass der genau der gleichen Meinung ist. Und da waren wir uns auch sehr schnell einig.
Ja, umso bitterer, wenn dann plötzlich klar wird, es klappt einfach nicht. Es gibt Probleme und dabei wollen beide doch nichts sehnlicher als Nachwuchs. Etwa jedes zehnte Paar, heißt es in Deutschland, die kennt solche Probleme. Viele stürzen tatsächlich in eine tiefe Krise, wenn sie ungewollt ohne Kinder bleiben. Wie es dem jungen Paar jetzt geht, unter anderem, das hören Sie bei uns in Zur Sache, das Thema heute, wenn der Kinderwunsch zur Krise wird. Außerdem hören wir von einem Paar, das nach zahlreichen Versuchen dann endlich doch noch das ersehnte Kind bekommen hat. Und wir hören auch, wie man damit umgehen kann, wenn klar ist, das Kind bleibt Wunschdenken. Es wird nie ein Baby geben. Wie immer können Sie mitreden und auch Ihre Fragen loswerden, denn wir haben einen Experten hier im Studio von der Uni Lübeck. Schön, dass Sie da sind, Professor Georg Griesinger.
Hallo, guten Abend.
Sie können also gerne anrufen und mitdiskutieren, mitfragen, kostenlos unter 08096 66 66, oder Sie schreiben uns einfach eine Mail an studio@wellenord.de. Ich bin Michaela Assmann, freue mich auf zwei interessante Stunden mit Ihnen. Zur Sache am Sonntagabend. Unser Thema heute, wenn der Kinderwunsch zur Krise wird. Für viele Paare stürzt buchstäblich die Welt zusammen, wenn sie erfahren, dass sie keine eigenen Kinder gemeinsam bekommen können. Jedenfalls nicht auf natürlichem Weg. Früher oder später landen viele dann in sogenannten Kinderwunschzentren, also in Kliniken oder Praxen, die sich darauf spezialisiert haben, Paaren mit medizinischer Hilfe doch noch zu eigenen Kindern zu verhelfen. Eins dieser Zentren in Schleswig-Holstein leitet Professor Georg Griesinger, nämlich das Universitäre Kinderwunschzentrum Lübeck und Mannhagen. Herr Professor Griesinger, wer bei Ihnen landet, der hat ja große Erwartungen in Sie oder in Ihr Können vielmehr. Wie fühlt sich das an als Arzt, wenn man ja gewissermaßen die letzte Hoffnung für die Patienten ist?
Ja, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Sie haben es ja schon so genannt, die letzte Hoffnung. Da geht ja eine lange Vorgeschichte voraus, bis ein Paar schlussendlich dann bei mir erscheint. Da ist schon viel Frust, viel Wut, viel Trauer, die sich da aufgestaut haben. Und dann natürlich erstmal eine sehr hohe Erwartungshaltung, dass das Problem jetzt mit Hilfe der Medizin dann auch rasch in den Griff bekommen werden kann. Das heißt, es ist so eine Mischung aus einer abwartenden Erwartungshaltung und gleichzeitig aber auch einer gewissen Euphorie, dass die Sache jetzt sozusagen endlich professionell in Angriff genommen werden wird.
Mhm. Kommen die eigentlich immer gleich als Paar oder vielleicht auch so häppchenweise, erst die Frau, dann der Mann, dann beide, oder wie ist die typische Situation?
Also unerfüllter Kinderwunsch ist immer eine Paarproblematik und aus diesem Grund wollen wir immer beide Partner zum Erstgespräch gemeinsam sehen. Das heißt also, bereits bei der Terminvereinbarung legen wir unbedingt einen Wert, dass beide auch erscheinen. Und wir haben 45 Minuten Zeit für das Gespräch selbst. Das heißt, dass wir alle Hintergründe explorieren können und das aber eben nochmal mit beiden gemeinsam.
Es klang eben schon so ein bisschen an, aber was würden Sie sagen, überwiegt da eher noch die Hoffnung bei diesem Erstgespräch oder sind die schon tief in der Krise, müssen Sie die womöglich schon beim ersten Gespräch schon wieder aufpäppeln?
Also ganz klar, bei diesem ersten Kontakt, da ist das Paar bereits tief in der Krise. Und ganz typisch ist es so, dass, also niemand geht gerne zum Reproduktionsmediziner.
Nö,
also,
das kann man gut verstehen. Ja.
Ist ganz klar, das heißt, da hat sich schon viel aufgestaut und es ist dann eher so, dass die Paare sehr aufgeregt sind. Die Patientin besonders reißt sich sehr zusammen, zeigt auch ihre Gefühle nicht. Und die Decke ist aber meistens eine ganz dünne. Also wenn man da ein bisschen daran rührt, dann sieht man eigentlich, was da schon an Emotionen, an Trauer, an Wut, an Frustration unter dieser Decke ist.
Und also es fließen auch oft Tränen, höre ich so ein bisschen raus schon?
Absolut, da fließen ganz häufig Tränen. Und das halte ich auch für ganz wichtig, dass man bereits im Erstgespräch eben auch Raum gibt für diese Emotionen, dass man erstmal anerkennt, das ist ein Problem, das tut weh. Auch wenn sich das Laien nicht vorstellen können, die einfach so schwanger werden und Kinder bekommen, das ist ein großer Schmerz, eine Riesenkrise. Und das ist für mich mal das Wichtigste beim Erstkontakt, dass man Raum gibt, das zuzulassen.
Also Sie müssen auch so ein bisschen Psychologe sein, sprechen wir gleich noch drüber. Wenn die bei Ihnen sind, reden Sie offen drüber, aber so in der Öffentlichkeit, also im Bekanntenkreis, im Kollegenkreis, da ist das ja eher nicht unbedingt Thema. Damit geht man ja nicht hausieren, wenn man solche Probleme hat. Trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, diese Problematik ist größer geworden im Vergleich zu früher. Und dieses Gefühl teilt auch eine Mutter, die anonym bleiben möchte, die nach langen Versuchen endlich doch noch das ersehnte Wunschkind bekommen hat.
Und dann plötzlich die Erkenntnis, es klappt nicht. Es klappt nach einem Jahr nicht, es klappt nach zwei Jahren nicht. Plötzlich kommt die Zeit mit ins Spiel. Dann lässt man sich untersuchen, dann hat man die Gewissheit, dann muss man damit umgehen. Und ich glaube, dass das immer mehr ein Thema ist. Und es ist leider, wie vieles, auch ein Tabuthema. Und man muss eben gucken, ob man einen Weg auch ohne Kinder findet.
Tabuthema, hat sie gesagt. Würden Sie das teilen, den Eindruck?
In der Wahrnehmung der Patienten ist es tatsächlich ein Tabuthema, weil es einfach die Intimsphäre berührt und ein verletzlicher Bereich ist und aus diesem Grund geschützt wird. Das hängt auch damit zusammen, dass dieser intime Bereich immer wieder verletzt wird durch das soziale Umfeld. Das sind diese hartnäckigen Nachfragen, warum klappt es denn jetzt bei euch nicht?
Und wollt
was ist
ihr
los
nicht?
Und wollt ihr nicht? Mhm. Und das führt eigentlich dazu, dass sich ein Paar auch mal einmauern kann und dann eben sich sehr schützt und dann den offenen Umgang mit der Problematik eigentlich eher scheut.
Mhm. Was das fürs Umfeld bedeutet, kommen wir auch noch drauf im Laufe der Sendung. Und es klang eben ja auch an, diese Vermutung, es werden immer mehr Paare. Jetzt hört man viel über mögliche Ursachen, Weichmacher, Antibiotika in Lebensmitteln und so weiter. Ist das tatsächlich so? Wird es mehr? Und liegt es an diesen Ursachen unter anderem?
Das ist für uns nicht ganz einfach festzustellen, weil hier viele Faktoren zusammenspielen. Ein ganz wichtiger Faktor ist das soziokulturelle Phänomen, dass viele Menschen auch gewollt kinderlos bleiben. Mhm. Dass einige eigentlich Kinder haben wollen würden, aber das aus lebensplanerischen Gründen dann doch nicht verwirklichen. Und da gibt es die Gruppe im Besonderen, die einfach zu alt geworden sind und die zu lange gewartet haben, richtig. Und wir sprechen da von einer natürlichen Unfruchtbarkeit und die ist nicht immer einfach abzugrenzen von den Fällen, wo eine, wie wir sagen, organisch bedingt, also eine krankhafte Veränderung zur Kinderlosigkeit geführt hat. Wenn wir jetzt konkret auf die krankhaften Veränderungen schauen, zum Beispiel Veränderung der Samenqualität, da haben wir keine harten Daten, die tatsächlich zeigen, dass das ein Phänomen ist, das ansteigt.
Welche Möglichkeiten die Medizin inzwischen hat, darüber sprechen wir später noch. Und gleich hören Sie auch, was ein junges Paar durchmacht, das eigentlich rundum glücklich ist. Wäre da bloß nicht der unerfüllte Traum vom Kind. Hier ist NDR 1 Welle Nord und hier geht's heute Abend wie gewohnt zur Sache. Heute noch bis 20 Uhr mit dem Thema Kinderwunsch und was passiert, wenn es nicht klappt. Eigentlich ist es die Bilderbuchgeschichte einer Jugendliebe. Sie lernen sich früh kennen, heiraten schon mit Anfang 20, machen beide eine Ausbildung, haben Spaß im Job und beschließen dann, jetzt können die Kinder kommen. Aber die kommen nicht. Sie können auch nicht kommen. Und damit stürzt für eine junge Frau aus dem Kreis Pinneberg ihr Lebenstraum ein. Ihr Mann möchte im Radio nicht darüber reden und auch sie will ihren Namen nicht nennen, aber ihre Geschichte, die hat sie meiner Kollegin Melanie Montag erzählt.
Sie sind gerade mal Mitte, Ende 20, als klar wird, auf natürlichem Weg können die beiden keine gemeinsamen Kinder bekommen. Das junge Paar steht mitten im Beruf, reist gerne. 2 Jahre haben die beiden schon versucht, schwanger zu werden, auch mit Medikamenten und Sex nach Kalender. Dann Untersuchungen bei ihr, bei ihm und dieser Schock beim Arzt.
Mein Mann war sehr gefasst, ich habe geweint. Er hat mich sehr gut aufgefangen.
Trotzdem, für die junge Liebe keine einfache Situation.
Zu Hause gab es dann ja eher Rückzüge, sodass man halt gar nicht mehr erstmal über das Thema gesprochen hat. Und man musste selber, jeder für sich erstmal damit klarkommen. Wenn man darüber gesprochen hat, waren wir aber auch füreinander da. Wir haben uns auch getröstet gegenseitig. Wir haben auch schnell nach Lösungsansätzen gesucht. Und das war gut.
Der Ausweg soll eine künstliche Befruchtung sein. Denn er kann mit seinem Sperma auf natürlichem Weg kein Kind zeugen. Die beiden suchen sich eine Klinik für eine Kinderwunschbehandlung. Sie bekommt Hormone, dann 2 Versuche, ihre Eizellen im Labor mit seinem Samen zu befruchten. Beide scheitern.
Überrascht, enttäuscht, wütend, alles zusammen. Also da brach dann wirklich eine richtig große Welt zusammen. Das war die Hölle.
Denn die Ärzte halten die Erfolgschancen für so gering, dass die Krankenkasse keinen dritten Versuch mehr zahlen will. Zum körperlichen Stress, dem Druck, das ersehnte Baby zu bekommen, kommt jetzt der Stress für die Ehe.
Man hat sich irgendwann mal was versprochen, dass man immer für den anderen da ist. Und das nehmen wir sehr ernst. Mein Mann hatte aber auch einen Zusammenbruch zu Hause. Er hat viel geweint, hat sich selber die Schuld gegeben, hatte Trennungsängste meinerseits, dass ich mich trenne und einen Mann suche, der sozusagen mir ein Kind herbeizaubern kann.
Aber die beiden leben zusammen ihr Leben weiter. Auch wenn Freundschaften leiden, weil alte Sandkastenfreundinnen schon das dritte Kind bekommen, das sie eigentlich gar nicht mehr wollten. Auch im Alltag verfolgt sie das Thema.
Wir haben auch weiter unser Leben genossen. Wir sind in Urlaub gefahren. Aber der Beigeschmack war immer da, wenn man dann auch neue Leute im Urlaub kennenlernt. Ach Mensch, ihr seid ja noch jung, aber ihr seid ja schon so lange zusammen. Wie sieht's denn mit Nachwuchs aus? Und da muss man sich natürlich schnell wildfremden Leuten gegenüber irgendeine Antwort einfallen lassen, damit es nicht zu weit in die Tiefe geht und man sich auch ein bisschen schützt vor eventuell verletzenden Kommentaren.
Ein Jahr Ruhe gönnen sich die beiden, bevor sie Anfang dieses Jahres einen neuen Anlauf machen mit einer anonymen Samenspende in Dänemark. Die Fahrt über die Grenze mache vieles unkomplizierter und billiger. Die Behandlung übernehmen Hebammen in einer kleinen Praxis, Kosten etwa 700 Euro pro Versuch. Und der zweite Versuch steht jetzt kurz bevor.
Das ist viel positiver als die Behandlung in Deutschland, da der Druck bei meinem Mann komplett weg ist. Er ist ja außen vor jetzt und begleitet mich einfach nur als Person, die mich hält und unterstützt an dem Tag. Und es hat sich zum Positiven für uns entwickelt, sodass wir sagen, wir möchten es auf jeden Fall dort weiter versuchen. Und die Chancen sind sehr hoch, sodass wir eben auch hoffen, dass es dann letztendlich positiv ausgeht.
Zwar ist da der Gedanke, dass es biologisch nicht das Kind ihres Mannes wäre. Das sehen die beiden im Moment aber eher pragmatisch und wollen sich auch alles gar nicht allzu genau ausmalen, auch um sich zu schützen. Klar ist beiden aber jetzt schon, sie würden nicht alles auf sich nehmen. Ein eigenes Kind habe nicht die oberste Priorität, sagt sie, die inzwischen 30 ist.
Ich denke, das Leben ist zu kurz, um es verbissen auf gewisse Dinge anzugehen. Man sollte jetzt und hier leben und das mitnehmen, was kommt. Und man hat ja trotzdem viel erreicht, wenn man eine Ausbildung gemacht hat und einen festen Job hat und einen Partner hat, der einen liebt und Freunde um sich herum. Und wenn man einfach gesund ist, ist das schon das größte Ziel und der größte Stellenwert, den man sich wünschen kann.
Wir sagen danke für die Offenheit, mit uns zu sprechen und drücken die Daumen, dass es jetzt aber doch noch klappt mit der sozusagen dänischen Nachbarschaftshilfe. Gleich nach halb sprechen wir über Methoden und Behandlungsmöglichkeiten bei unerfülltem Kinderwunsch. Warten auf das Wunschkind. Und es klappt und klappt einfach nicht. So geht es vielen Paaren in Deutschland. Und anders als noch vor einigen Jahrzehnten hat die Medizin inzwischen viele Möglichkeiten, ihnen doch noch zu einem Kind zu verhelfen. Über die Behandlungsmethoden wollen wir gleich ausführlicher sprechen mit Professor Griesinger vom UKSH Lübeck bei uns im Studio. Rufen Sie gern an oder schreiben Sie uns, wenn Sie eine Frage stellen wollen oder Ihre Meinung dazu loswerden wollen. Kurze Mail an studio@wellenord.de und die Nummer zum Anrufen. Und alle Infos zum Thema finden Sie auch auf ndr.de/sh. Mein Name ist Michaela Assmann. Sie hören zur Sache heute mit dem Thema, wenn der Kinderwunsch zur Krise wird. Fast 38 Jahre ist es jetzt her, dass das erste Kind mit künstlicher Befruchtung auf die Welt kam. Und künstliche Befruchtung, das sagt man immer noch so als Oberbegriff dafür, wenn die Medizin nachhilft, Kinder zu zeugen. Aber es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die dann immer sehr abhängig davon sind, wo genau überhaupt die Ursache für die Fruchtbarkeitsprobleme liegt. Herr Professor Griesinger, ohne zu sehr in die Fachwelt abzutauchen, was sind denn die häufigsten Methoden, mit denen Sie in der Klinik zu tun haben?
Ja, Sie haben schon genannt, ganz entscheidend ist, dass man immer nur die Methode anwendet, die sinnhafterweise zur Anwendung kommen sollte. Und hier gilt eigentlich der Grundsatz, dass wir so wenig wie möglich machen, aber eben so viel wie notwendig. Und viele Paare kommen zu uns in der Erwartungshaltung, aber auch vielleicht in der Sorge, dass hier eine Übertherapie stattfindet, dass hier sofort eine künstliche Befruchtung notwendig wird. Viele Paare haben Angst vor der Technisierung, die damit verbunden ist, auch Angst vor einer gewissen Autonomieverlust. Aber häufig brauchen wir das gar nicht. Es gibt einen ganz großen Formenkreis, wo der Eisprung gestört ist, wo die hormonellen Regelkreise bei Frau oder Mann gestört sind, wo man einfach medikamentös und durch Begleitung helfen kann. Und die Zeugung aber tatsächlich ganz konventionell zu Hause stattfinden kann. Und dann gibt es den großen Formenkreis, der sogenannten künstlichen Befruchtung. Wir nennen das lieber die assistierte Reproduktion. Das heißt, hier werden die Keimzellen, die Eizellen der Frau, die Samenzellen des Mannes, entnommen und außerhalb des Körpers im Reagenzglas befruchtet. Und beides hat ganz bestimmte Einsatzgebiete und sollte dann eben auch nur angewendet werden, wenn es tatsächlich notwendig ist.
Kann man eigentlich sagen, bei wem häufiger die Probleme liegen, bei Mann oder Frau?
Man kann das versuchen, näherungsweise zu quantifizieren. Es ist bei rund einem Drittel der Paare so, dass wir das allerdings nicht können. Das heißt, wir wissen nicht, warum es im konkreten Fall nicht klappt. Und ansonsten gilt
es. Also es kann auch an beiden liegen, dass das nicht zusammenpasst, aber dass sie vielleicht mit jemandem anders Kinder kriegen können?
Richtig, das können wir natürlich im Einzelfall nicht ausprobieren.
Irgendwo hört es auf, das ist klar. Das ist
richtig. Aber ansonsten gilt es, dass die Ursachen, die wir dingfest machen können, zum Beispiel Eileiter, die verschlossen sind, oder eine Samenbildung, die ungenügend ist, in etwa zu gleichen Teilen bei Mann und bei Frau zu finden sind. Also das heißt, wir haben so rund ein Drittel der Paare, da wissen wir nicht, warum es nicht klappt. Und ansonsten gilt, dass einmal Frau oder einmal Mann im gleichen Verhältnis Verursacher ist.
Kann man sagen, welche Methode den meisten Erfolg verspricht?
Ja, also jein. Tatsächlich ist es so, dass die Methoden eben immer nur angewendet werden mit bestimmten Zielsetzungen bei bestimmten Problemkonstellationen. Als Faustregel gilt, dass bei der künstlichen Befruchtung in etwa eine von vier bis eine von fünf Frauen pro Behandlungsversuch auch eine Schwangerschaft erzielen wird. Und das sind ähnliche Zahlen, wie wir sie auch haben im Kontext der natürlichen Befruchtung. Das heißt, eine Frau, die jetzt nicht verhütet und zum Eisprung verkehrt, hat auch circa im Mittel eine Chance von rund 25% mit diesem Eisprung schwanger zu werden.
Nicht alles, was medizinisch möglich ist, ist ja in Deutschland erlaubt. Wo sind da ganz klar die Grenzen?
Ja, wir haben in Deutschland, wie für fast alles, auch hier komplexe und teilweise auch sehr strenge Regelungen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Es gibt ein paar Dinge, die ganz zweifelsfrei verboten sind. Das ist zum Beispiel die Eizellspende. Eizellspende bedeutet, eine Frau, die selbst keine Eizellen mehr hat oder keine Eizellen angelegt hat, würde dann Eizellen von einer dritten Frau gespendet bekommen, die mit dem Samen des Ehemannes oder Partners im Reagenzglas befruchtet werden würden und dann eben auf die Frau übertragen, die selbst keine Eizellen mehr hat. Das ist die Eizellspende, ganz klar in Deutschland verboten.
Klingt für mich jetzt erstmal laienhaft, sage ich mal, gar nicht so dramatisch. Mit welcher Begründung?
Also dieses Verbot stammt aus den frühen 90er Jahren. Da hatte man natürlich auch noch nicht den Erkenntnisstand zu den Umständen der Eizellspende. Und die Hauptbegründung war eigentlich der Gesundheitsschutz der Spenderin. Man hat die Sorge gehabt, dass hier die Spenderin ausgebeutet wird, sprich, dass hier eine Kommerzialisierung passieren könnte, dass die Spenderin ihre Eizellen gegen Geld verkauft, obwohl sie es eigentlich nicht machen wollen würde. Und dass sozusagen dieser intime Bereich einer Kommerzialisierung unterliegt. Und man muss auch dazu sagen, Eizellen entnehmen ist nicht so trivial wie Samen zu spenden. Und dass hier eben auch gesundheitliche negative Folgen für die Spenderinnen entstehen könnten, in größerem Umfang. Das ist aber eigentlich durch die Literatur in den letzten 20 Jahren weitestgehend revidiert worden.
Aber noch nicht gesetzlich geändert.
Nein, das dauert dann natürlich immer, besonders wenn so wie in Deutschland solche Regelungen Eingang in das Strafgesetz gefunden haben. Das ist in Deutschland der Fall. Das halten wir Reproduktionsmediziner prinzipiell für unglücklich, solche Regelungen im Strafgesetz zu verankern. Und wenn so etwas mal dann durch den Bundestag gegangen ist, ist es relativ schwierig, sowas zu revidieren.
Okay, jetzt habe ich Sie eigentlich unterbrochen bei der Auflistung, was noch verboten ist. Gibt es da noch was, wo Sie sagen, ganz klar, das geht hier auch nicht, geht aber zum Beispiel in Dänemark oder anderen Ländern?
Ja, zum Beispiel, also Samenspende ist beispielsweise erlaubt in Deutschland, aber eine anonyme Samenspende beispielsweise wäre in Deutschland nicht möglich. Anonym bedeutet, dass das Kind, auch wenn es erfährt, dass es durch eine Samenspende gezeugt worden ist, später den Vater, also den genetischen Vater, den Spender in Erfahrung bringt. Kann. Das ist in Deutschland möglich, das wäre in Deutschland, das ist in Dänemark möglich, in Deutschland ist das beispielsweise verboten. Ganz klar verboten ist die Leihmutterschaft. Leihmutterschaft bedeutet, eine Frau hat zwar Eizellen, aber keine Gebärmutter, um eine Schwangerschaft auszutragen. So könnte diese Frau dann ihre Eizellen entnehmen lassen. Die werden im Reagenzglas mit dem Samen ihres Mannes befruchtet und dann auf eine dritte Frau in die Gebärmutter übertragen, sodass diese Frau für dieses Paar die Schwangerschaft austrägt. Das ist die Leihmutterschaft, ganz klar in Deutschland verboten.
Kennt man, glaube ich, aus Amerika, meine ich. Ne? Da ist das doch.
In den USA ist das beispielsweise erlaubt. Es gibt eine ganze Reihe Länder, in denen es erlaubt ist. In den meisten europäischen Ländern ist das aber tatsächlich verboten. Leihmutterschaft ist tatsächlich hochproblematisch. Hier sind ja, ist die Beanspruchung der Leihmutter in vielerlei Hinsicht, in gesundheitlicher Hinsicht, Schwangerschaftsrisiken etc. Ja, wirklich eine hohe. Da gibt es eine ganze Reihe von sozialrechtlichen, medizinrechtlichen Fragestellungen rund um die Leihmutterschaft. Beispielsweise, was ist mit einer Schwangerschaft, die sich nicht richtig entwickelt oder das Kind ist nicht gesund, etc. etc. Und natürlich geht es um die Frage der Kompensation der Leihmutterschaft. Dann gibt es da rein altruistische Modelle oder darf hier eine Kompensation gezahlt werden? Okay. Also das ist sehr umstritten.
Versuche ich mal abzukürzen. Gibt es denn eine Methode, von der Sie sich wünschen würden, dass sie hier erlaubt wäre, mit der man ja viele Paare mehr glücklich machen könnte, ohne irgendwie mit dem Strafgesetz oder so in Konflikt zu geraten?
Klare Antwort, das ist die Eizellspende. Warum? Die Frauen werden in Deutschland immer älter, wenn sie erstmalig sich aufmachen, eine Familie zu gründen. Bei manchen Frauen ist es so, dass sie dann schon in ein altes Fenster kommen, wo das schwierig wird oder auch gar nicht mehr funktioniert. Diese Frauen haben eine tolle Lebenserwartung. Die sind jung, gesund, die haben perfekte soziale Umstände und die können Leben schenken und eine Familie gründen, aber eben nicht nur mit den eigenen Eizellen. Und da ist die Eizellspende, so sie denn gut geregelt ist und im guten Kontext durchgeführt wird, eine sehr erfolgreiche und sehr schöne Therapieoption. Es ist schade, dass wir in Deutschland nicht durchführen können.
Eine Frage noch habe ich zum Stichwort Stress. Wie sehr ist das ein Thema?
Stress ist ein Riesenthema. Wir müssen natürlich unterscheiden, was ist Henne und was ist Ei im Kontext des unerfüllten Kinderwunsches. Wenn man keine Kinder bekommt, erzeugt das Stress. Mhm. Häufig sehen die Paare das aber so, dass der Stress, den sie haben, mit ein Faktor ist, weil, dass sie keine Kinder bekommen.
Okay.
Das ist aber wahrscheinlich regelhaft ein Trugschluss. Im Extremfall beschreibe ich das für meine Paare immer so. Ich sage, wenn sie so gestresst sind, dass sie keine Zeit mehr für Verkehr haben, dann ist es klar. Dann können sie auch keine Kinder bekommen. Mhm. Ansonsten ist es dem Embryo und der Eizelle erstmal egal, wenn sie Stress haben. Uns als Ärzten ist es natürlich nicht egal, wenn unsere Paare gestresst sind. Und da ist das natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Aber Stress alleine kann eine Kinderlosigkeit regelhaft nicht begründen.
Okay, aber dieses, ihr müsst euch einfach mal entspannen, hilft dann auch nicht wirklich weiter, ne? Weil man ist ja alles andere als entspannt in der Situation.
Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich sogar schädlich. Das ist so ein typischer Rat, den wohlmeinende Bekannte, Freunde, Familie geben. Aber es ist deswegen schädlich, weil es bedeutet zweierlei. Das eine heißt, du bist irgendwie schuld. Weil wärst du nicht so gestresst, nicht so verkrampft und so gestresst, so depressiv, dann wärst du ja schon längst schwanger. Und das andere heißt, du hast Kontrolle darüber. Beides ist falsch. Also eine Frau ist nicht schuld und sie hat auch keine Kontrolle darüber, ob sie schwanger wird oder nicht.
Wenn der Kinderwunsch zur Krise wird, unser Thema heute in zur Sache. Und bei dieser Krise geht es nicht nur um medizinische Fragen, sondern auch, wie so oft leider, ums Geld. Um Zahlen und Fakten geht es gleich hier in zur Sache am Sonntagabend auf NDR 1 Welle Nord. NDR 1 Welle Nord. Wenn Paare sich Kinder wünschen, das aber einfach nicht klappen will, ist es nicht nur eine große Belastung für die Seele, für die Partnerschaft, für Familie und Freunde. Es geht am Ende auch ums Geld. Denn für die meisten Behandlungen müssen Paare erhebliche Anteile dazu zahlen. Ein paar Zahlen dazu von meiner Kollegin Melanie Montag.
Wie hoch die Kosten sind, das hängt stark von der Behandlungsmethode ab. Die Untersuchung und Beratung, zum Beispiel in einem Kinderwunschzentrum, tragen bei Ehepaaren die gesetzlichen Krankenkassen. Geht es dann um eine künstliche Befruchtung, zahlen die Kassen in der Regel für maximal 3 Versuche und seit 2004 nur noch die Hälfte der Kosten. Einige Kassen übernehmen allerdings freiwillig höhere Anteile. Dabei kann ein Versuch je nach Methode einige 100 €, aber auch leicht einen 4-stelligen Betrag kosten. Damit die gesetzlichen Krankenkassen überhaupt zahlen, müssen die betroffenen Paare verheiratet sein und auch noch einige andere Bedingungen erfüllen. Die Partner dürfen außerdem nicht unter 25 Jahre alt sein, Frauen aber wiederum auch nicht älter als 40, Männer nicht über 50 Jahre. Das Bundesfamilienministerium will, dass in Zukunft auch Paare unterstützt werden, die nicht verheiratet sind. Im entsprechenden Gesetz für die Krankenkassen ist das aber nicht geregelt. Stattdessen zahlt der Bund inzwischen selbst einen Zuschuss für Paare ohne Trauschein, allerdings nur, wenn sich auch das Bundesland beteiligt, in dem das Paar lebt. Und das macht Schleswig-Holstein grundsätzlich nicht. Das Land setzt sich aber schon länger dafür ein, dass die gesetzlichen Krankenkassen die ersten 3 Versuche wieder komplett bezahlen und das auch für nicht verheiratete Paare. In diesem Punkt plant das Bundesgesundheitsministerium aber nicht, das Gesetz zu ändern.
Im Studio als Experte Professor Griesinger von der Uni Lübeck. Sie haben uns vor der Sendung gesagt, wenn Sie mit den Patienten sprechen, dann kommen Sie sich manchmal so ein bisschen vor wie auf der Bank. Wie sehr beeinflussen so Geldfragen das Arbeitsleben?
Ist ein wichtiges Thema, das typischerweise beim Erstgespräch von den Patienten vorgebracht wird. Ganz wichtig, die gesamte Diagnostik, also der Erstkontakt mit einem Kinderwunschzentrum, die gesamte Abklärung, warum das bisher nicht geklappt hat, die gesamte Beratung dazu, die kostet nichts. Also das ist eine ganz klare Kassenleistung, sowohl in der gesetzlichen Versicherung als auch typischerweise in der privaten Versicherung. Und erst wenn es dann um eine Kinderwunschtherapie geht, gibt es Zuzahlungen im gesetzlich versicherten System. Und Sie haben es ja auch schon gebracht, die Zuzahlung, das kommt eben ganz drauf an, die Höhe, um welche Behandlungsmodalität es hier geht. Aber das muss von Anfang an natürlich besprochen werden. Und das ist eine Belastung, weil zusätzlich zu dem Frust, den das Paar eh schon hat, kommt jetzt auch nochmal die Diskussion um das Geld, das eingesetzt werden soll.
Die Voraussetzungen für Zuschüsse der Krankenkassen sind vergleichsweise streng. Da haben wir gehört, gibt es zum Beispiel kein Geld für unverheiratete Paare oder auch nur für eine begrenzte Zahl von Versuchen. Wie sehr ist das eine Hürde für Ihre Arbeit auch?
Also gerade die unverheirateten Paare, das ist eine echte Hürde, weil viele sind unverheiratet, wünschen sich trotzdem ein Kind und es ist nur ganz schwer begreiflich zu machen, warum das jetzt vom Status der Ehe abhängen soll, dass man eine Familie gründen kann. Das hat sozialrechtliche Hintergründe, auf die ich im Detail nicht eingehen möchte und ich sehe auch nicht, dass sich das so ganz schnell ändern wird. Aber das ist etwas, was auf viel Unverständnis stößt.
Wie Betroffene mit den Enttäuschungen umgehen und dass es auch ein Happy End geben kann, das sind zwei Themen in der nächsten Stunde hier in Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord am Sonntagabend. Sich etwas sehnlichst herbeizuwünschen, zu hoffen, zu fiebern, zu bangen und am Ende bitter enttäuscht zu werden. Dieses Gefühl kennen wohl viele von uns und für viele Kinderlose kommt dann noch ein Gefühl der Ohnmacht dazu, es einfach nicht in der Hand zu haben, ob der Traum vom Familienglück wahr wird. Wir sprechen gleich mit einer Frau, die sich nach wirklich jahrelangen Versuchen und sehr viel Leid vom Kinderwunsch verabschiedet hat und heute anderen Paaren hilft, die ungewollt ohne Kinder sind. Wenn der Kinderwunsch zur Krise wird, unser Thema heute in zur Sache. Ich bin Michaela Aßmann. Schönen Sonntagabend. Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Heute geht es um ein Thema, was noch so ein bisschen in der Tabu-Ecke ist, was aber wirklich ganz viele Menschen betrifft. Es geht darum, wenn es nämlich nichts wird auf natürlichem Weg mit dem Kinderkriegen. Eine Frau, die ganz offen darüber spricht, kommt jetzt bei uns zu Wort. Unsere Glückszahl ist die 2, so heißt das Buch, das im Juni erscheint, das sie geschrieben hat. Es ist die Geschichte von Franziska Färber. Sie stammt aus Niedersachsen, war Unternehmensberaterin, glücklich verliebt, frisch verheiratet und stellte dann mit Mitte 30 fest, sie kann mit ihrem Mann keine Kinder bekommen. Der Start in eine tiefe Krise und jahrelange Behandlung am Ende ohne Erfolg. Das Paar bleibt zu zweit. Ich habe Frau Färber jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Aßmann. Guten Abend.
Unsere Glückszahl ist die 2, haben Sie Ihr Buch genannt. Wie lange haben Sie für diese Erkenntnis gebraucht, dass Ihr Leben auch als Paar ohne Kinder glücklich sein kann?
Jahre, viele, viele Jahre. Vom Hoffen und Bangen, bis es dann irgendwann soweit war, dass wir gemerkt haben, wir haben überhaupt keine Kraft mehr und wir können nicht mehr. Und dann ist es ja auch noch nicht damit getan, sondern dann müssen Sie ja erstmal einen völlig neuen Entwurf von Ihrem zukünftigen Leben aufbauen. Mhm. Also insofern waren das durchaus viele Jahre, bis ich dahin gekommen bin, dass ich das als Glück erkannt habe und nicht mehr als Leid.
Wenn wir zurückschauen und Sie sagen auch, es waren über Jahre, also mehrere Kinderwunschbehandlungen, wahrscheinlich unzählige, ja, mit immer wieder Rückschlägen. Woher haben Sie rückblickend überhaupt die Kraft genommen und was hat Ihnen während dieser Phase am meisten zu schaffen gemacht?
Die Kraft für die ersten Jahre, die kam daher, dass man ja immer Hoffnung hat. Sie versuchen das erst zu Hause, dann gehen Sie irgendwann ein bisschen strukturierter zu Hause dran. Merken dann, das bringt dann auch irgendwie noch nichts und begeben sich dann, was der Professor Griesinger ja gesagt hat, dann irgendwann in die Kinderwunschklinik und dann haben sie das erste Mal so das Gefühl, oh, jetzt gehen wir das ganz professionell an und es ist immer die Hoffnung, die mitschwingt, dass genau der nächste Versuch, die nächste das nächste Medikament, die nächste Behandlung, welcher Form auch immer, dann endlich den Erfolg mit sich bringt. Und ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo ich auch viele Frauen treffe, die damit aufgewachsen sind, mit diesem Glaubenssatz, wenn du dich nur genug anstrengst, Kind, dann kannst du alles schaffen. Mhm. Und dann kommen sie an den Punkt, wo sie sich anstrengen und auch so manches Leid und auch so manchen Rückschlag erleben und sie letztlich in so einem Pendel hängen zwischen Hoffnung und dem Glauben, sie haben sich halt einfach noch nicht genug angestrengt.
Hm. Aber und dabei haben wir ja auch schon gehört, es liegt dann natürlich nicht daran, weil man es einfach nicht in der Hand hat.
Ja, aber das glauben sie nicht. Also ja. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gedacht habe, ich habe es wirklich nicht in der Hand. Mhm. Sondern man denkt ja immer, man hat nur noch nicht genug gegoogelt, man hat nur noch nicht genug recherchiert, man hat noch nicht die richtigen ergänzenden Maßnahmen gefunden, die dann ausschlaggebend sind. Also sie strengen sich einfach über Jahre an in einem Maß, das letztlich zu nichts führt, weil sie es eben, wie Sie sagen, gar nicht in der Hand haben. Mhm. Und was hat mir am meisten zu schaffen gemacht? Ich bin so ein Mensch, der Lösungen für Probleme, aber auch Entlastung für Sorgen findet, indem er mit Menschen spricht. Ausgewählten Menschen, aber darüber spricht. Mhm. Die müssen gar nicht unbedingt einen Ratschlag erteilen, sollten sie im Idealfall auch gar nicht, sage ich heute. aber in dieser Zeit des Kinderwunsches verstummen sie über die Zeit. Freundinnen werden schwanger oder verstehen einen nicht. Andere erteilen Ratschläge, die einem nicht helfen. Den Satz, entspannt euch mal, ihr arbeitet aber auch wirklich zu viel, ist so ein ganz klassischer Satz. Es sagt einem aber keiner, wie man sich in so einer Situation entspannt. Mhm. Und dieses Verstummen, dieses nicht mehr Menschen an dem eigenen Erleben teilhaben lassen können, das ist am Ende der ultimative Krafträuber gewesen für mich.
Mhm. Und wann war dann der Punkt, an dem Sie ja, die zu der Erkenntnis gekommen sind, okay, jetzt reicht es aber auch wirklich, jetzt müssen wir erstmal wieder zu uns finden und irgendwie auf die Beine kommen?
Ich weiß nicht, ob ich im Nachhinein wirklich so frech sein soll zu sagen, ich hatte Glück. Bei mir ist was ganz Dramatisches passiert. Ich habe mir vermuten die Ärzte tatsächlich durch die letzte Hormonbehandlung den Kiefer gebrochen und war also 7 Wochen lang mit einem zugeschnürten Mund unterwegs. Und das war ein Zeitpunkt, wo mein Mann dann zu mir auch sagte, hör mal, ich liebe dich eigentlich und klar wäre ein Leben mit Kindern ganz toll, aber nicht um jeden Preis. Und wenn das anfängt, beinahe hätte ich gesagt, lebensgefährlich zu werden, dann ist ein Zeitpunkt, wo wir uns überlegen müssen, wie wir weitermachen wollen. Der Kieferbruch an sich war jetzt nicht das schönste Erlebnis, aber es hat tatsächlich was zum Schwingen gebracht, zumal ich dann auch noch einen ganz großartigen Spruch gelesen habe, der ich habe ihn extra rausgesucht, der lautet, Erfolg bedeutet, dass man bekommt, was man will. Glück bedeutet, dass man das zu schätzen weiß, was man hat. Und das hat wirklich bei mir was ausgelöst, dass ich gedacht habe, will ich eigentlich Erfolg? Also will ich Erfolg, dass meine Anstrengungen sich lohnen? Oder will ich nicht wirklich eigentlich nur glücklich sein? Mhm. Und dann habe ich angefangen, zusammen mit meinem Mann, aber auch viel alleine, mir Gedanken zu machen, was für mich eigentlich ein glückliches Leben bedeutet.
Mhm. Und
da
dazu
war ein Kind ein Teil davon, aber da mussten wir einsehen, der Teil trägt nicht dazu bei. Dann haben wir uns auf den Rest konzentriert.
Okay, und auch aus diesen Erfahrungen heraus einen neuen Berufsweg gewählt.
Ja,
Sie haben sich
genau.
Zum Coach ausbilden lassen, betreuen inzwischen selbst ungewollt kinderlose Paare.
Ja.
Was ist denn mit diesem ganzen Erfahrungspäckchen, was Sie da auch mit sich rumschleppen, der wichtigste Rat, den Sie Ihren Kunden mitgeben können?
Der allerwichtigste. Ich glaube, es ist Akzeptanz. Also Akzeptanz dessen, dass es so ist, wie es ist, nicht in Widerstand zu gehen und einen Weg zu finden, seinen Sinn ins Leben zu bringen. Also etwas zu geben, eine sinnvolle Komponente ins Leben zu integrieren, weil das, glaube ich, Kompensation ist für die Situation, dass man ungewollt kinderlos ist.
Mhm. Okay. Ich sage vielen Dank, Franziska Färber, dass Sie so offen mit uns darüber gesprochen haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch und mit dem Leben zu zweit. Alles Gute für Sie.
Danke Ihnen, Frau Aßmann. Wiederhören.
Wiederhören. Im Studio ist weiter auch Professor Griesinger vom Kinderwunschzentrum der Uni Lübeck und Mannhagen. Auch für Ihre Fragen, wenn Sie welche haben zum Thema ungewollt kinderlos geblieben, schicken Sie eine Mail an studio@wellenord.de. Zur Sache am Sonntagabend auf NDR 1 Welle Nord. Viele Betroffene sprechen gar nicht darüber, dass sie zwar eigene Kinder wollen, aber keine bekommen können. Andere sprechen drüber, wollen aber anonym bleiben oder erfinden ihren Freunden gegenüber Ausreden, Lügen. Diese Erfahrungen machen auch viele Beratungsstellen, wie zum Beispiel Pro Familia. Urte Kringel von der Beratungsstelle in Neumünster hat uns dazu gesagt:
Natürlich ist das eine Herausforderung für die Menschen, das zu tun. Andererseits erleben viele Menschen, dass es gerade auch im persönlichen Umfeld dann schwierig ist, wenn diese Situation so ist, wie sie ist. Weil die Eltern dann fragen, wie ist es denn bei euch und wann wärst du denn schwanger? Und man vielleicht gar nicht darüber sprechen möchte, dass es diese Schwierigkeiten gibt. Und dann ist es vielleicht einfacher, mit einer Person zu sprechen, die neutral ist, die einem gar nicht persönlich verbunden ist und die sich dann in der Situation komplett auf einen einstellt.
Herr Professor Griesinger vom UKSH in Lübeck, wenn so wenig darüber gesprochen wird, Patienten sich zum Teil ihren engsten Freunden und Verwandten nicht anvertrauen mögen, eben doch so ein bisschen Tabuthema noch ist, wie können Paare denn am besten mit dem Druck umgehen? Haben Sie da eine Empfehlung?
Also der Druck ist hoch und man muss einen guten Umgang damit finden. Ich empfehle immer ganz klar, nach Möglichkeit einen offenen Umgang zu wählen, aber sich natürlich gleichzeitig auch zu schützen. Auch vor diesen übergriffigen Fragen, so wie, was ist denn los und warum und weshalb und mach dich mal locker und all diesen Ratschlägen. Was wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass man eine oder mehrere Personen hat, jenseits der Beziehung, also über die Beziehung unmittelbar mit dem Partner hinausgehend, denen man sich anvertrauen kann. Das kann eine Freundin sein, das kann ein Familienmitglied sein, das kann aber auch eine professionelle Beratung sein oder eine psychosoziale Betreuung. Wichtig ist, dass man irgendwo Raum findet, wo man auch seine Emotionen Luft geben kann.
Zur Art, Herz ausschütten,
ja, absolut, wo man sich mal ausheulen kann und mal richtig wütend sein darf auf alles und Tabugefühle zulassen, dass die beste Freundin das dritte Kind bekommt und ich muss mich freuen. Das sagt das
Gehirn.
Geht's
ganz anders.
Und das Herz sagt aber, ich bin so wütend, dass das bei mir nicht klappt und so traurig und so verletzt. Und das muss seinen Raum finden. Das ist im normalen Leben nicht möglich. Und die Partnerschaft alleine kann das häufig dann nicht mehr alleine tragen, ohne dann vielleicht auch sogar dran zu zerbrechen.
Mhm. Kommen wir auch noch zu, was das für eine Belastung ist. Bei allen anderen Erkrankungen nimmt man ja immer gern die neuesten medizinischen Methoden in Anspruch. Warum ist das nicht eigentlich genauso normal, dass Kinderlose auch alles tun und nehmen und machen können und dürfen, was ja auf dem Markt ist?
Also das ist eine Einstiegshürde. Das ist schon allein der Begriff der künstlichen Befruchtung oder des Reagenzglasbabys sind ja eigentlich sehr abschreckende Begriffe. Ich habe schon heute erwähnt, wir sprechen lieber von assistierter Reproduktion. Ganz wichtig ist, man sollte den Weg erstmal zu einer Beratung nicht scheuen beim Reproduktionsmedizin. Das bedeutet nicht, dass man sofort völlig die Autonomie verliert über das Geschehen, dass alles technisiert wird, medikalisiert wird, dieser intimste Prozess der Fortpflanzung. Das kann man sehr wohl als Patient mit steuern, aber das braucht natürlich auch den mündigen Patienten und vor allem eine gute Beratung.
So dieses Schweigen oder Ausreden erfinden, was bedeutet dieser Druck denn für die medizinische Behandlung und ja, wie sehr müssen Sie da auch Psychologe sein?
Wir bekommen natürlich viel mit von dem Druck und von dem Frust und wir müssen versuchen, hier möglichst viel auch aufzufangen. Wir können das nicht immer und das ist dann der Moment, wo wir tatsächlich Dritte benötigen, die uns hierbei helfen. Das ist auch eine Voraussetzung, wenn Sie ein Kinderwunschzentrum in Deutschland gründen oder betreiben, dass Sie auch eine psychologische Versorgung anbieten können für diese Fälle, wo eben unsere normalen Therapiegespräche, Beratungsgespräche ärztlicher Natur alleine nicht mehr ausreichen. Ansonsten ist meine Erfahrung, dass eine gute Arzt-Patienten-Bindung ein gutes Vertrauensverhältnis enttragen. Fähiges und ausreichend Zeit, das muss man schon auch immer wieder sagen, und Zuwendung zueinander schon auch sehr viel auffangen kann, nach meinem Verständnis.
Was mir gerade einfällt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie oft kommt das denn vor, dass Sie vielleicht im ersten Gespräch schon sagen müssen, also das tut mir leid, aber bei Ihnen beiden wird das nie was werden. Also kann das auch schon im ersten Gespräch das Ergebnis sein?
Das ist selten der Fall, aber tatsächlich gibt es die Situation. Am häufigsten, denke ich, ist das dann der Fall, wenn Frauen jenseits des reproduktiven Alters dann doch nochmal kommen und eine Familie gründen wollen und wir dann abraten müssen.
Ab wann ist das, dieses sogenannte reproduktive, das Wort ist schon schrecklich.
Das kann man nicht, also man muss das immer den Einzelfall betrachten. Wir gehen davon aus, dass jenseits so des 41., 42. Lebensjahres eine von zwei Frauen natürlicherweise unfruchtbar ist. Okay. Das heißt, sie hat einen Eisprung noch, die Frau, sie menstruiert, das ist ein normales Sexualleben. Aber eine Kindsgeburt wird trotzdem nicht mehr beobachtbar sein. Bei einer von zwei Frauen, aha, jenseits der 42. Mhm. Die Menopause, das heißt die letzte Regelblutung, die tritt aber erst mit 51 ein.
Okay. Also auch wieder der zeitliche Druck, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der ja auch irgendwie diese Uhr, die so tickt, von der man immer spricht. Ne? Das macht es ja auch nicht leichter dann.
Absolut. Und also so jenseits der 40, da tickt tatsächlich die Uhr. Man muss sagen, die Fruchtbarkeit des Menschen ist so bis in die späten 30. Eigentlich recht stabil, auch da gibt es gegenteilige Meldungen, die durch die Medien geistern, aber man kann jeder Frau sagen, also mit 35 bist du mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ganz normal fruchtbar und wirst eine Familie gründen können. Aber dann zu jenseits der 41, 42, da geht es dann rapide zu Ende für viele Frauen.
Okay, das wollen viele wahrscheinlich jetzt gar nicht hören. Neben Pro Familia, die ja eben schon sich geäußert haben, gibt es natürlich auch in Schleswig-Holstein Selbsthilfegruppen. Die können Sie zum Beispiel finden über den bundesweiten Verein Wunschkind e.V. Und nachhalb, da geht es bei uns hier weiterhin zur Sache, heute das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Heute mit einem Thema, das viel mit Ängsten, mit Hoffen und Bangen zu tun hat. Der unerfüllte Kinderwunsch. Da hat uns eine betroffene junge Frau gesagt:
Ich verliere die Hoffnung nicht und wenn es sein soll, dann kommt es dazu. Und wenn es nicht sein soll, dann muss man das Schicksal akzeptieren.
Eine Familie aus Schleswig-Holstein, bei der dank medizinischer Hilfe am Ende doch noch alles gut geworden ist, stellen wir Ihnen gleich vor. Ich bin Michaela Aßmann, wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Wenn der Kinderwunsch zur Krise wird, unser Thema heute Abend in zur Sache. Der Weg zum Wunschkind kann unendlich lang sein und auch voller Leid. Längst nicht alle Paare schaffen es, die hormonelle Berg- und Talfahrt zu überstehen. Nur wenige trauen sich, ganz offen darüber zu sprechen. Wir haben ein Paar gefunden aus dem Raum Lübeck, das allerdings gern anonym bleiben möchte. Wir nennen die beiden deshalb einfach mal Susanne und Bernd. Das ging alles ganz toll los bei den beiden. Hochzeit, Hausbau, Erfolg im Job, aber ein Kind. Das klappte irgendwie nicht. Also ab zum Arzt, einmal durchchecken.
Und dann war bei mir alles in Ordnung.
Und Ergebnis bei mir nicht. Und insofern, ja, dann sitzt man in der Praxis und kriegt von dem Arzt das Ergebnis, in Anführungsstrichen, um die Ohren gehauen und ist erstmal platt. Und dann fährt man noch nach Hause und guckt seiner Frau in die Augen und sagt, wir müssen mal reden.
Nach dem ersten Schock ist beiden schnell klar, wir lassen uns helfen, gehen in ein Kinderwunschzentrum. Bei den beiden kann es nur mit der sogenannten ICSI-Methode klappen. Das heißt, Susanne, werden Eizellen entnommen, die werden künstlich befruchtet und ihr dann wieder eingesetzt. Die gute Nachricht, es klappt sofort.
Dann wurde unser erstes Kind am 1. April eingesetzt. Und damals hat der Arzt gesagt, wer Ostern mit den Eiern spielt, hat Weihnachten die Bescherung.
So war es ja auch.
So war es dann auch.
25.
Am 25. Dezember.
Ja, ein echtes Weihnachtsgeschenk. Damit hätte die Geschichte ein schnelles Happy End, wäre da nicht Susannes sehnsüchtiger Wunsch nach einem zweiten Kind gewesen. Nach dem Volltreffer beim ersten Kind waren die beiden beste Hoffnung, doch es sollte ganz anders kommen. Es klappt nicht. Nicht beim ersten Versuch, nicht beim zweiten, auch nicht im dritten Anlauf. Und Susanne probiert es immer weiter.
Ich habe jeden Zyklus mitgenommen, also sprich alle 4 Wochen das gleiche Szenario, 2 Wochen Hormone spritzen und dann kommt dieser Anruf, hat leider wieder nicht geklappt. Man sitzt da und weiß überhaupt nicht, was man machen soll. Dann ruft man als erstes seinen Ehemann an und ja, hat irgendwie das Gefühl, der versteht mich auch nicht. Und es ist auch so, dass man in einen Kreislauf reingekommen ist. Ich vergleicht das wie eine Spielsucht. Also das nächste Mal klappt's, das nächste Mal klappt's, das nächste Mal klappt's. Und habe überhaupt gar nicht daran gedacht, mal dem Körper und der Seele Pause zu geben.
Eine Atempause, die auch Bernd dringend gebraucht hätte.
Da tat sich dann auch das erste Mal eine Beziehungskrise, eine kleine Beziehungskrise, wie ich sie als Mann wahrgenommen hat, auf. Für die Frau war sie wohl zwar nicht existenzbedrohend für die Beziehung, aber schon etwas mehr. Und insofern, da wurden viele Versuche durchgeführt. Wir haben viel Geld versenkt, weil man letzten Endes dann von der Kasse und den sozialen Krankensystemen nicht so unterstützt wird. In Größenordnung, denke ich, locker zwischen 10.000 bis 12.000 Euro.
Susanne holt sich Hilfe, geht in eine Selbsthilfegruppe des Kinderwunschzentrums, denn sie erlebt die Krise durch den unerfüllten Kinderwunsch schon so stark, dass ja fast alles in Frage gestellt zu sein scheint.
Ja, also definitiv. Ich habe jede schwangere Frau gehasst, die ich gesehen habe. Und dann habe ich eben gesagt, mein Mann hat dafür überhaupt kein Verständnis. Und ich tue hier alles und ihm geht das am A vorbei. Und da ist es dann ganz gut, wenn man auch sich da austauschen konnte. Das hat mir viel geholfen. Und dann auch sicherlich, ja, Freundin, die einfach versucht haben zu sagen, Mensch, jetzt geht nicht dafür auseinander. Aber ich habe in dieser Kinderwunschstunde leider Frauen oder Paare erlebt, die Männer dazu nicht, aber wo diese Beziehung, die Ehe daran gescheitert ist.
Um das zu verhindern, gehen Susanne und Bernd gemeinsam zu einer Psychologin.
Das war ganz toll. Die hat uns beiden auch gezeigt, wie man unterschiedlich damit umgeht und dass man als Mann und Frau auch nicht auf einen Nenner kommt.
Der Mann leidet anders als die Frau, er leidet auch. Diese Worte hat letztendlich fast auch die Psychologin uns beiden mit auf den Weg gegeben und hat wirklich meiner Frau auch gesagt, der Mann leidet auch. Und das war, glaube ich, auch nochmal eine Erkenntnis für meine Frau, dass ich mir nicht das Leben leicht gemacht habe mit ihren Sorgen oder unseren familiären Sorgen.
Susanne und Bernd bleiben zusammen, atmen durch und als ob das Schicksal ein Einsehen hatte, wird am Ende dieser Krise tatsächlich noch ihre zweite Tochter geboren, ganz ohne medizinische Hilfe. Ein kleines Wunder oder auch ein Happy End mit Hindernissen und eine Geschichte, die zeigt, wie belastend der Kinderwunsch sein kann. Unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Wir haben es im Laufe der letzten 2 Stunden gehört, Kinderwunschbehandlungen können ein Happy End haben, müssen sie aber nicht. In jedem Fall bringen sie viele Strapazen für die Betroffenen mit, verändern zum Teil drastisch das gesamte Leben. Herr Professor Griesinger vom Universitären Kinderwunschzentrum Lübeck und Mannhagen, wie klar reden Sie mit den Paaren von Anfang an über die Erfolgschancen? Kann man das auch in Zahlen ausdrücken?
Ja, absolut. Wir müssen von Anfang an ganz klar besprechen, dass wir ein Kind nicht garantieren können. Als Faustregel gilt, dass wir zumindest 50% der Paare, die einen Erstkontakt mit uns suchen, auch helfen können, eine Familie zu gründen. Das heißt, also die Geburt zumindest eines Kindes erzielen. Aber rund 50% der Paare ist das eben nicht möglich. Und darauf müssen wir uns auch einstellen, dass das durchaus sein kann, dass nicht in jedem einzelnen Fall geholfen werden kann.
Wenn Sie dann keinen Ausweg mehr sehen und zu dieser Erkenntnis gekommen sind, wie bringen Sie das den Betroffenen bei? Und ich kann mir vorstellen, da sind ja so viele Emotionen im Spiel. Nehmen Sie auch diese Geschichten und die Schicksale mit nach Hause oder können Sie das mit der Tür, wenn Sie aus dem Büro, hätte ich beinahe gesagt, rausgehen, können Sie es da lassen?
Also zum ersten Teil der Frage ist es so, dass diese Einsicht, wie es weitergehen soll, die muss immer gemeinsam wachsen. Das ist also nichts, was der Arzt einer Patientin erklärt, weil eine Patientin, die einen festen Willen hat, etwas weiter zu versuchen oder etwas versuchen muss, weil es ein Anliegen ist, auch wenn die Ärzte eher skeptisch sind, da muss man lange dran arbeiten und gegebenenfalls auch mal einen Weg gemeinsam gehen, auch wenn ich nicht so überzeugt bin, dass das jetzt das Richtige ist, aber wenn ich verstanden habe, die Patientin versteht mich und meine Überlegungen und sie sagt aber trotzdem, Herr Griesinger, ich brauche Ihre Unterstützung jetzt, und dann hat sie meine volle Unterstützung, dann gehen wir den Weg gemeinsam, um eben zu schauen, wie die Erkenntnis wächst, sollen wir da wirklich noch weitermachen oder kommt der Punkt, wo wir uns überlegen, was ist der Plan B? Mhm. Ansonsten nehme ich diese Dinge mit nach Hause. Das macht man natürlich. Man nimmt da intensiv teil. Man wird von einem Paar in das Innerste, in das Intimste mit eingeweiht. Das ist also eine große Verantwortung. Das ist aber auch ein Geschenk. Das ist was sehr was Schönes. Und da gibt's. Es ist auch etwas ganz was Lohnendes, Reproduktionsmediziner zu sein, weil es ist unglaublich schön, einem Paar, die ja an sich schon glücklich sind, die an sich ja eigentlich gesund sind, dann sozusagen zu diesem größten Wunsch hier teilhaben zu können und hier helfen zu können. Und natürlich begleitet einen das. Das sind also viele Gesichter, viele Geschichten, die da sofort vor meinem inneren Auge auftauchen.
Sind Sie schon 20-facher Patenonkel?
Das nicht unbedingt, aber was schon richtig ist, ist, dass viele Paare auch nach Jahren, und das freut mich immer ganz besonders, auch nochmal den Kontakt herstellen und sagen, Herr Griesinger, ich wollte mich wieder mal bei Ihnen melden. Wissen Sie, Sie sind immer noch ein Teil unserer Geschichte und ich wollte nur berichten, wie es uns geht. Ich schicke ein Foto von unserem Kind und wollte nochmal Danke sagen. Das ist natürlich eine wunderschöne Erfahrung.
Und wenn man Sie so strahlen sieht dabei, dann weiß man dann, dass Sie auch wirklich genau richtig sind in dem Job, den Sie machen. Wir haben für Sie ganz viele Informationen Dokumentation zu dem Thema online zusammengestellt auf ndr.de/sh. Da können Sie ganz in Ruhe noch mal nachlesen, worüber wir hier so gesprochen haben. Ich bedanke mich für Ihren Besuch, Professor Griesinger von der Uni Lübeck. Ihnen zu Hause danke fürs Mitmachen, fürs Zuhören und ein großer Dank vor allem an die Betroffenen, die sich getraut haben, mit uns öffentlich über ihre Sorgen und Nöte zu sprechen. Und eine ganz persönliche Sache noch. Ich danke dem Schicksal für zwei gesunde Kinder, die einfach so in mein Leben gestolpert sind. Denn wenn man so wie heute Abend sich nochmal intensiv damit beschäftigt, wie schwierig das sein kann, weiß man, das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Das war zur Sache heute mit dem Thema, wenn der Kinderwunsch zur Krise wird. Hier geht's weiter mit den Beat Classics und meinem Kollegen Benedikt Stubendorf. Ich bin Michaela Aßmann. Tschüss, bis zum nächsten Mal und einen schönen Sonntagabend.